willkommen zurück bei einer neuen OG-Podcast-Folge. Heute dreht es sich mal wieder um die Hochschule. Genauer gesagt reden wir heute über den neuen Studiengang Virtuelle Welten und Game Technologies. Und vielleicht ist es euch bereits aufgefallen, dass hier weder Anton noch Ramona zu euch sprechen. Deswegen stelle ich mich mal kurz und knapp vor, damit ihr einen kleinen Eindruck davon habt, wer hier die neue Stimme in dem Podcast ist. Mein Name ist Alina, ich studiere an der Hochschule Mediengestaltung und Produktion im 5. Semester und werde ab jetzt in diesem Podcast öfter mal zu hören sein und freue mich in diesem Sinne noch auf viele weitere interessante Gespräche. Genau, so viel zu mir. Ich bin aber heute natürlich nicht alleine, denn vor mir sitzt ein Gast, den wir bereits schon einmal in einer Folge dabei hatten. Herr Korn, möchten Sie sich noch mal kurz in ein paar Sätzen gerade für die Leute vorstellen, welche die Folge über Sie noch nicht gehört haben?
Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Podcast finde ich immer ein tolles Format. Ich höre selber sehr gern beim Zug und Autofahren. Passt also. Und allein zu mir gibt es natürlich einiges zu sagen. Das letzte Mal habe ich über das OGF-Lab gesprochen, dieses Existenzgründerzentrum. Ich leite ja auch das Affective and Cognitive Institute. Das ist mehr so meine Forschungsschwerpunkte. Dann bin ich an der Fakultät Medien, Prodekan Forschung und habe im letzten Semester das Vergnügen gehabt, den Studiengang Virtuelle Welten und Game Technologies zu konzipieren und danach auch zu akkreditieren. Ursprünglich wollten wir das gemeinsam mit dem Daniel Görlich machen, der jetzt von mir die Studiengangsleitung übernimmt. Aber da haben so ein paar organisatorische Probleme dazu geführt, dass er jetzt erst zum September berufen wurde. Deswegen hatte ich den ganzen Spaß mit der Qualitätssicherung. Ja, aber jetzt ist der Studiengang da und es kann losgehen. Und es hat auch schon angefangen natürlich. Also ergänzend kann ich natürlich auch sagen, dass der Studiengang mir ein persönliches Anliegen ist, so wie das OGF-Lab mir ein persönliches Anliegen war, weil ich selber ein Unternehmen gegründet habe. So sind mir virtuelle Welten und Games ein besonderes Anliegen, weil ich ja selber Spieler bin und das Unternehmen, das ich gegründet habe, tatsächlich mittlerweile auch Spiele entwickelt. Das heißt, da kommen dann doch schon sehr viele Hobbys, Interessen und auch Dinge, die mich begeistern, zusammen.
Als ehemaliger Gründer und Geschäftsführer einer Softwareentwicklungsfirma können Sie bestimmt viele praktische Erfahrungen auch an die Studierenden weitergeben. Was würden Sie sagen, wie können Sie Ihre berufliche Erfahrung jetzt für den neuen Studiengang nutzen und in diesem Studiengang integrieren?
Ja, ich habe ja über 10 Jahre dieses Unternehmen geleitet, durch alle Höhen und Tiefen gegangen, die man so erleben kann. Am Anfang war es gar nicht primär die Spielebranche, sondern es ging ja allgemein um Simulation. Das hat sich erst in den letzten Jahren so entwickelt, auch mit der neuen Geschäftsführung. Aber ich kenne die Branche sehr gut. Ich bin auch immer noch sehr gut vernetzt, egal ob jetzt Ubisoft oder unsere Black Forest Games hier direkt am Bahnhof. Also ich bin in der Branche. Und ich kenne natürlich auch die Begeisterung, insbesondere von den jungen Menschen, für die Spieleentwicklung und für die Spielebranche. Und gerade das ist auch ein Ziel, da so ein bisschen zu hoch gesteckte Erwartungen zumindest mal ein bisschen zu korrigieren, weil die Spielebranche ist keine einfache Branche. Deswegen heißt unser Studiengang ja auch nicht virtuelle Welten und Games, sondern es heißt Game Technologies. Und diese Game Technologies, die kann man ja in ganz vielen Branchen einsetzen. Das heißt, die Dinge, die die Leute lernen, könnten jetzt nicht nur in meiner Firma eingesetzt werden, sondern mittlerweile hat ja fast jedes Unternehmen in irgendeiner Form virtuelle Welten am Start. Selbst wenn es einfach nur eine 3D-Visualisierung vom Firmengelände ist, wo man zum Beispiel interaktiv was suchen kann. Und wenn es dann im Bereich Engineering geht, so ein 3D-konstruierter Motor ist ja auch eine Art virtuelle Welt, nur viel stärker technisch und physikalisch getrieben. Also die Dinge, die hier in diesem Studiengang gelernt werden, sind vielfältig einsetzbar in der Medizin, im Engineering, allgemein in der Architektur, ganz viele Bereiche, aber natürlich auch in der Spielebranche.
Da hört man auf jeden Fall raus, dass es im Berufsleben viele Möglichkeiten gibt. Da würde mich jetzt interessieren, da wir heute über den neuen Studiengang reden, welcher dieses Wintersemester erstmalig startete, Wieso hatten Sie das Gefühl, dass es diesen Studiengang an der Hochschule braucht? Also was war Ihre Vision dahinter? Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Sie die Ehre hatten, den Studiengang mitzuentwickeln. Da ja, würde mich einfach interessieren, wie Sie darauf gekommen sind, dass die Hochschule ihn braucht.
Ja, ich bin ja mittlerweile 8 Jahre hier in Offenburg und habe natürlich von Anfang an auch bestimmte Ideen und auch Dinge in der Lehre mitgebracht. Und zum Beispiel habe ich gerade im MI, aber auch für MGP, das Seminar Game Development angeboten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Zuerst mehr also Grafik und Programmierung parallel, dann haben wir das zusammengeführt. Und da gab es eigentlich immer so einen harten Kern von Leuten, die da Spaß dran hatten und die da eigentlich viel gerne mehr machen würden. Und aus dem MI heraus kann man sagen, dass virtuelle Welten und Game Technologies eine Fokussierung ist, die ein bisschen stärker in meinen Forschungsbereich Human-Computer Interaction geht. Es geht um Interaktionen, es geht um Feedback. Viel muss auch programmiert werden. Es sind natürlich auch gestalterische Dinge dabei. In meinem Seminar aktuell hatten die Aufgabe, ein Character Design zu machen. Ja, also Gestaltung spielt schon auch eine Rolle, aber letzten Endes sind Spiele eben interaktiv im Gegensatz zu Filmen. Ja, man spricht ja von Lean Forward Experience und Lean Back Experience. Filme kann ich mich zurücklehnen und einfach genießen, kann auch dabei einschlafen. Bei Spielen habe ich den Controller in der Hand, muss mich nach vorne beugen, muss mit dem Spiel interagieren, sonst sterbe ich entweder oder das Spiel geht halt nicht weiter. Ja, aber ich kann mich nicht zurücklehnen und sagen, ich genieße jetzt dieses Spiel. Ja, und das erfordert eben die Interaktivität, die ist quasi im Medium eingeschrieben.
Und Sie fanden jetzt, in dem Bereich gab es noch nicht genug in die Richtung Game Technologies und da fanden Sie ja, braucht einen neuen Studiengang.
Ja, also es ist auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man die Leute, die sich für sowas interessieren, dann auch in einem Studiengang bündelt. Ich sehe das jetzt, diese Dynamik, die sich entwickelt. Der Studiengang ist ja sehr gut ausgelastet mit 200%, mehr als 200%. Wir hatten 25 Plätze angepeilt und haben 55 Studierende jetzt da sitzen. Irgendwie bekommen wir es hin. Das heißt, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Sie ist sogar höher, als wir es erwartet hatten. Und man merkt auch, dass die Dynamik eine andere ist, weil sie einfach diese Studierenden eint, sozusagen die Begeisterung für diesen Bereich. Ich würde sagen, es ist stärker technisch. Auch diese Technikverliebtheit. Ja. Meine allererste Aufgabe war, produzieren Sie doch einen 3-minütigen Screencast über Ihr Lieblingsgame und machen Sie einen Voice-Over und erklären Sie, warum das Ihr Lieblingsgame ist. Und ich habe denen nie gezeigt, wie macht man eigentlich einen Screencast? Ja, wie nimmt man das auf? Ich habe das alles vorausgesetzt und das hat auch funktioniert. Ja, wir haben jetzt ja diesen YouTube-Kanal eingerichtet, virtuelle Welten, Game Studies und Game Science, so heißt das Seminar. Und da werden wir jetzt einzelne von diesen Filmen, wo sich teilweise die Studierenden wirklich tagelang Zeit genommen haben, um da richtig tolle Videos zu produzieren, werden wir einzelne auch hochladen, um dann so im Laufe der Jahre da einfach auch so eine Sammlung von coolen Videos über Spiele zu generieren.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr cool. Könnt ihr gerne mal reingucken. Die Nachfrage war sehr hoch. Wie sieht es denn jetzt mit der finalen Umsetzung des Studiengangs aktuell aus? Was sind die Studienschwerpunkte? Vielleicht können Sie da kurz beschreiben, wie die Einführung in das Gebiet der virtuellen Welten und Game Technologies so aussieht. Also wie kann man sich das vorstellen? Was sind so die Grundlagen, die man jetzt in den ersten 2 Semestern so beigebracht bekommt?
Ja, ich unterrichte ja die Game Studies und Game Science. Das heißt, ich mache mehr so die Spieleseite, Interaktivität, dazu wissenschaftliches Arbeiten. Das klingt langweilig, ist aber aus meiner Sicht die Grundlage für alles. Wenn man später dann Bachelor of Science bekommt, sollte man wissen, wie man eine Fokusgruppendiskussion richtig durchführt, wie man Interviews richtig macht, wie man Fragebogen konstruiert. Gerade auch bei Spielen ist es wichtig, dass man nicht einfach was entwickelt, was man selber cool findet, sondern dass man eben auch schaut, dass es zielgruppengerecht ist. Menschzentrierte Entwicklung nennt man das. Und deswegen gleich im ersten Semester diese Techniken, gerne natürlich auch an spielerischen Beispielen, aber das war mir sehr wichtig. Auf der anderen Seite steht da Daniel Görlich mit vielen Einführungen in den Bereich Programmierung. Und dann natürlich Einführung, was bedeutet überhaupt virtuelle Realität? Ist ein Spiel schon eine virtuelle Realität oder braucht man dafür eine VR-Brille? Ja, also der Gedanke eines Virtual Continuum, das ja anfängt, würde ich sagen, schon ganz, ganz früh, wenn man ein Spiel, ein 2D Jump and Run hat, ist es ja auch eine virtuelle Welt und es gibt ja auch eine Immersion. Und diese Immersion, die vergrößert sich ja nur, wenn ich eine Brille ansetze und meine Kopfbewegung eben nicht dazu führt, dass ich nicht mehr auf den Monitor gucke, sondern dass ich tatsächlich quasi die Kamera drehe, ja, dass meine Augen wirklich die Szene wahrnehmen. Ja, aber eigentlich ist es nicht was qualitativ Neues, es ist nur anders. Der Monitor ist sozusagen in Form von zwei kleinen Monitoren vor die Augen gebaut. Ja, das heißt, das ganze Thema virtuelle Welten wird oft viel zu stark auf diese VR-Brillen fokussiert, aber selbstverständlich spielen die bei uns auch eine Rolle. Und wir haben jetzt auch hier, sind dabei, einige anzuschaffen, viele coole Gadgets. Ich würde nur dafür argumentieren, den Begriff virtuelle Welten ein bisschen weiter zu begreifen.
Sie meinten jetzt, dass ihr VR-Brillen auch angeschafft habt. Kommt da in Zukunft noch mehr oder gibt es da noch andere Materialien, die die Studierenden dann nutzen können?
Es kommt noch so viel. Der Studiengang hat ja gerade erst angefangen. Ja, wir haben jetzt mit Bordmitteln angelegt. Es ist ja nicht so, dass man dem Ministerium sagt, pass auf, wir haben einen neuen Studiengang geplant, könnt ihr uns bitte 5 neue Professoren geben? Da lachen die nur kurz und sagen, in welcher Welt leben Sie? Wir haben eine neue Professur für diesen Studiengang. Das ist der Daniel Görlich, der sich ja vielfältig einsetzt hier und auch schon sichtbar ist an der Fakultät. Der wird sich bestimmt auch in einer der nächsten Podcasts mal selber vorstellen. Wir besetzen jetzt dieses Semester 3 Professuren neu. Wir werden natürlich da immer mehr aufbauen. Und genauso ist es bei der Technik. Wir haben jetzt Quest 2 angeschafft. Die Quest 3 ist aber seit 2 Wochen auch schon draußen. Dann kann man als nächstes sowas anschaffen. Dann gibt es natürlich von der HoloLens über viele andere Produkte auch noch welche, die man ausprobiert wird, weil das Evaluieren von Technik, es gibt ja auch Hardware-nahe Themen, wie zum Beispiel Cybersickness, ja, wenn es einem dann schwindlig wird, man Kopfschmerzen bekommt. Das sind natürlich auch immer noch Themen, die aus wissenschaftlicher Sicht für so einen Studiengang relevant sind. Ne? Manche Anwendungen arbeiten ja auch ganz bewusst damit, wenn man zum Beispiel so eine Achterbahn simuliert. Ne? Das geht am Rechner relativ gut, aber wenn Sie das in VR machen, also mir ist das schon zu heftig. Da wird man dann richtig schwindlig und muss mich dann erstmal aufs Sofa setzen.
Okay, da hört man auf jeden Fall schon, dass in der Zukunft noch viel geplant ist und da noch viel kommen wird. Mit was für Programmen wird jetzt momentan gerade gearbeitet? Wie kann man sich das so vorstellen?
Sie meinen jetzt softwareseitig?
Genau, ja.
Ich bin ja ein großer Freund von Unity. Ansonsten gibt es natürlich die Unreal Engine, andere Game Engines. Aber wir versuchen ja, applikationsagnostisch zu unterrichten. Ich denke, es ist gut, wenn man nach dem Studium kommen kann und sagen, ich habe Unity-Kompetenz und ich habe Unreal-Kompetenz, aber in 10 Jahren sind es vielleicht ganz andere Programme. Ja, man muss so unterrichten, dass die Leute die Kompetenzen erwerben, die methodischen Kompetenzen mit den Werkzeugen zu arbeiten und auch relativ schnell auf ein anderes Tool umstellen sich können.
Ja. Ja, ich denke, das ist wie bei MGP auch, da gibt es ja auch ganz viele Programme, die man nutzen kann.
Genau. Stellen Sie sich vor, Sie würden sagen, ich kann nur mit der einen Kamera filmen, weil das ist die Kamera, die ich gelernt habe.
Ja,
da würde jeder Sender
schwierig
sagen, sorry, aber wir verwenden ganz andere Kameras.
Ja, absolut. Ja, interessant. Wenn wir jetzt nochmal auf den Studienverlaufsplan zurückkommen, da sehe ich, dass es 4 praktische Pflichtprojekte sozusagen gibt. Mhm. Haben Sie da vielleicht so ein paar Beispiele von möglichen Projekten, die man im Verlauf des Studiums so umsetzen kann?
Ja, diese eigenen Projekte, die waren ein Herzenswunsch von mir, den ich unbedingt integrieren musste. Ähnlich wie das frühe wissenschaftliche Arbeiten, um da die Grundlagen zu legen. Es ist sozusagen die andere Seite. Wenn die Grundlagen da sind, muss man aus meiner Sicht in die Anwendung kommen. Man muss ein Portfolio aufbauen. Wenn Sie sich bei Black Forest Games bewerben oder bei einem anderen Spielestudio, dann ist es einfach cool, wenn Sie sagen können, Schauen Sie mal hier auf dem Laptop, ich kann Ihnen zeigen, das ist ein Projekt, das ich realisiert habe und ich war hier zuständig für die Programmierung oder ich war hier zuständig für die Grafik oder ich war hier zuständig für den Sound, was auch immer, je nachdem, in welchem Bereich Sie sich bewerben. Aber Sie haben über diese praktischen Projekte die Möglichkeit, sowohl, wenn Sie das wollen, ähnlich wie in MI, sich breit aufzustellen, zu sagen, ich mache ein Projekt nur Sound, ich mache ein Projekt Entwicklung, ich mache ein Projekt Grafik. Für sinnvoller halte ich es allerdings, wenn Sie in Richtung wirklich Bewerbung denken, sich selbst auf dem Arbeitsmarkt zu platzieren. Wenn Sie sagen, ich mache nach dem Bachelor einen Berufseinstieg und nicht noch einen Master oder vielleicht sogar eine Promotion, dann ist es sinnvoll, sich dieses Portfolio aufzubauen und einen Schwerpunkt zu bilden. Und zum Beispiel zu sagen, ich mache im ersten Projekt so eine erste vielleicht 3D-Visualisierung von einem Gelände. Im zweiten Semester baue ich da drauf auf und mache das Ganze interaktiv, dass da zum Beispiel auch Leute sich durchbewegen können. Ich kann eine Simulation machen. Zum Beispiel, wenn ich einen Notfall habe, kann ich simulieren, ob dann die Türen groß genug sind. Oder ich kann sagen, nee, ich möchte, was weiß ich, wie bei Counter-Strike in diesem Level auch laufen können und mich mit Teams treffen und mich irgendwie kompetitiv messen. Es gibt viele Möglichkeiten und wir sind dafür alles offen. Ich möchte auch gar nicht unbedingt sagen, das wäre jetzt das richtige Projekt oder das ideale Beispielprojekt. Wir sind ja so eine breite Fakultät. Wenn jemand sagt, ich interessiere mich für Spatial Audio, dann würde ich sagen, hey, mit Markus Birkle ist hier jemand, der sich für diesen Themenbereich auch sehr interessiert, der topfit ist. Und dann macht man natürlich ein entsprechendes Projekt unter seiner Leitung. Aber der Gedanke ist eigentlich, dass sich Teams von Studierenden zusammenfinden und die gemeinsam mit einer Idee zu uns kommen. Und um diese Ideenfindung zu triggern und die Leute dazu zu bringen, habe ich auch schon in meinem ersten Seminar, nämlich diese Game Studies und Game Technologies, ein System eingeführt, wo die Studierenden jede Woche in randomisierten Gruppen, Fünfergruppen, an einem Thema arbeiten. Ja, jetzt diese Woche ja, das war das Character Design. Das heißt, es gibt in Moodle die Möglichkeit, Gruppen zufällig zu mischen. Und das machen wir 12 Mal im Laufe des Semesters. Das heißt, jeder hat so ziemlich mit jedem schon mal gearbeitet. Und weiß, okay, die Person ist in dem Bereich gut und die Person, die kommt eigentlich nie zu den Treffen, die ist vielleicht eher ein bisschen unzuverlässig, von der lassen wir die Finger, ja, dass wir einfach, dass sich sozusagen die Leute schon im ersten Semester richtig gut kennengelernt haben. Und natürlich bewerten die sich auch gegenseitig, also nicht ich bewerte diese Abgaben, sondern die Leute müssen sich gegenseitig bewerten. Und zwar mit einer Skala von 1 hat uns am meisten geholfen in der Gruppe, 2 war die zweitbeste Person, 3 war die drittbeste Person und 4 war die viertbeste Person. Das heißt, es gibt auch keine Möglichkeit irgendwie zu sagen, wir einigen uns jetzt hier alle auf eine 2. Und dadurch, dass die Aufgaben einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben, finden die Studierenden natürlich auch raus, wo sie selber Kompetenzen haben, ja? Weil vielleicht wissen die das noch gar nicht. Ja, und das ist mir wichtig, dass in dieser Frühphase des Studiums die Leute auch sehen, wo sind meine Talente.
Das klingt auf jeden Fall spannend mit dem Bewertungsmodell. Es ist
spannend und ganz schön anstrengend natürlich, ja. Und auch aufregend. Ja. Jede Woche eine neue Gruppe. Ja.
Ja, ist auf jeden Fall cool, dass sich das dann so durchmischt. Stelle ich mir aber auch schwierig vor, irgendwie dann die anderen Gruppenmitgliedern so bewerten zu müssen.
Na klar, na klar.
Aber ist ja eigentlich auch wichtig, gerade eben, um sich auch selbst einschätzen zu können.
Es liegt ein bisschen quer zur aktuellen Debatte in der Gesellschaft. Ne? Wenn Sie schauen, dass in den Bundesjugendspielen Bewertungen jetzt zum Beispiel in der Grundschule abgeschafft wurden, ne? Dass man nur noch sagt, du bist aber schön weit gesprungen oder in dem Fall dann halt vielleicht auch schön kurz. Und es kommt eher darauf an, dass man überhaupt mitmacht, ja, dieser Wettbewerbsgedanke. Da kann ich nur sagen, ich war 10 Jahre in der Industrie und entweder sie gewinnen den Pitch oder sie gewinnen den Pitch nicht. Entweder sie kriegen den Auftrag oder sie kriegen den Auftrag nicht. Da kann man viel drüber rumreden, aber auch die Generationen Y und Z müssen frühzeitig erfahren, dass es eben auch um Leistung geht. Und Leistung heißt ja nicht notwendigerweise immer eine technische Leistung. Es kann auch eine riesige Leistung sein, eine Gruppe zusammenzuhalten, eine gute Atmosphäre zu verbreiten, vielleicht für alle ein Stück Kuchen mitzubringen und dadurch so ein bisschen die Spannung zu lösen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich in eine Gruppe einzubringen. Es geht nicht nur einfach nur um Hard Skills, es geht auch um Soft Skills.
Ja, finde ich sehr gut, gerade eben auch die der bitteren Realität irgendwie ins Auge zu schauen und nicht erst nach dem Studium dann genau. im Jobleben zu merken, oh, ja,
die sind ja gar nicht so nett wie meine Profs. Ja. Ja, die sind genau. ja richtig fies und geben mir schlechtes Feedback hier. Sagen, was haben sie denn da zusammen programmiert? Ich dachte, sie können programmieren.
Ja. ja. ja, sehr interessantes Modell. Ich denke, da werden sich auf jeden Fall coole Projekte später auch umsetzen lassen.
Genau, das ist der Gedanke.
Ja. ja, spannend. Es gab ja jetzt noch keine Zulassungsbeschränkung.
Durften wir nicht. Ah, okay. Das kam vom MWK, vom Wissenschafts- und Kultusministerium, die Auflage. Aus irgendwelchen Gründen sagen die, bei neuen Studiengängen soll es keine Auflage geben. Und man muss es auch aus Steuerzahlersicht sehen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie machen einen neuen Studiengang, dann machen Sie noch eine Auflage, dann kommen da nur zwei Leute. Da müssen ja dann die Professoren, die trotzdem unterrichten. Und es ist ja leider so, als Professor, Sie kriegen ja nicht mehr Geld, wenn da mehr Leute sind. Auch das, der Korrekturaufwand, der ist natürlich bei 200 Leuten eigentlich dann 100 Mal höher als bei zwei Leuten. Aber das spiegelt sich nicht wieder. Ja, und deswegen sagt sich das Ministerium, wir wollen natürlich nicht hier Studiengänge anfangen, wo die Professoren fast nichts zu tun haben. Und dann habe ich gesagt, was passiert, was machen wir, wenn sich 100 Leute anmelden? Ja, dann hätten wir die auch annehmen müssen. Ja, aber jetzt in der zweiten Runde, also es ist ja ein jährlicher Studiengang, jedes zweite Semester, immer zum Wintersemester, da werden wir dann eine Zulassungsbeschränkung machen, weil es macht ja auch keinen Sinn. Wir können ja nicht beliebig viele VR-Brillen kaufen. Auch da ist es so, der Erfolg, der wird ja nicht direkt monetär belohnt. Deswegen müssen wir ein bisschen reglementieren, ne? Und irgendwann dann, wenn die langsamen Mühlen der Ministerialbürokratie dann auch mal vorankommen und dann auch mehr Gelder ankommen, dann kann man ja sagen, man erhöht zum Beispiel das Budget, das Studienplatzkontingent auf 50, aber wir haben ihn eigentlich für 25 konzipiert. Und wenn Sie heute Nachmittag kommen und ein Foto machen bei mir im Seminar, dann sehen Sie ja, der Raum ist proppenvoll. Wenn man dann zweimal 90 Minuten macht mit 55 Leuten in einem Raum, wo wirklich jeder Platz besetzt ist und vielleicht noch ein, zwei an der Wand sitzen, es ist einfach von der Raumplanung schwierig. Es wird in den Laboren schwierig. Wir haben gar nicht so oft so große Labore. Und natürlich der Seminarbetrieb, ich meine, es klappt jetzt relativ gut, weil ich einen guten Zugang habe zu den Leuten, weil ich selber Gamer bin und da versuche, im Dialog auf Augenhöhe zu kommen. Aber bei 55 Leuten, wenn sie eine Frage stellen, muss man sich auch erstmal trauen, den Arm zu heben und was zu sagen. Ja? Und je kleiner die Gruppe, desto mehr kommen auch die Mauerblümchen und die zurückhaltenderen und schüchternen zur Geltung.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Da ist wahrscheinlich viel Improvisation gefragt, aber weil jetzt gerade so viele Leute dieses Semester dabei sind, finde ich, macht es noch viel mehr Sinn, eben die Gruppen bei den Projekten immer zu wechseln und dass sich die Leute halt untereinander kennenlernen. Ich denke, so was das Studium an sich angeht, haben wir jetzt vieles besprochen. Mich würde jetzt noch interessieren, in welche berufliche Richtung man sich jetzt mit dem Bachelor dieses Studiengangs bewegen kann. Vielleicht denken jetzt die ein oder anderen direkt irgendwie an Game-Entwicklung, aber es gibt ja noch so viele andere Sachen, die man damit machen kann. Vielleicht können Sie ja noch mal ein paar Sachen aufzählen.
Was Sie lernen, ist ja im Prinzip, Sie lernen 3D-Modeling, Sie lernen Programmierung, Sie lernen ein bisschen Storytelling. Ne? Das sind Dinge, die werden in jeder Werbeagentur gebraucht. Die werden aber auch in jedem mittelständischen Unternehmen gebraucht mittlerweile. Jedes mittelständische Unternehmen hat eine Website. In der Regel sehen die beliebig schlecht aus. Da könnte man noch eine Schippe drauflegen. Und Sie könnten in einem Architekturbüro anfangen. Sie könnten sagen, ich arbeite in einem Krankenhaus, weil auch dort zunehmend virtuelle Lösungen zum Einsatz kommen. Es gibt schon seit Jahren zum Beispiel den Leonardo, das ist ein Operationsroboter mit Joysticks, wo dann Ärzte sozusagen nicht mehr mit ihren eigenen, vielleicht zitternden Händen, je nachdem, ja, jede Hand zittert ja bis zum gewissen Grad, wenn es im Submillimeterbereich ist, dann ist es quasi besser, mit einem Roboter zu operieren, weil der zittert nicht. Ja, da kann ich sagen, hier Bewegungen unterhalb von einem bestimmten Threshold werden einfach nicht auf das System übertragen, dann gibt es kein Zittern mehr. Und dann sitzt er da, der Chirurg, mit dem Joystick. Ja, und dann denke ich mir, das ist eigentlich wie ein Game. Nur, dass es nicht nur im virtuellen Sinne, sondern im realen Sinne vielleicht um Leben und Tod geht. Ja, aber solche Systeme, die müssen ja auch entwickelt werden. Die müssen kalibriert werden. Also selbst in der Medizin sind zunehmend virtuelle Welten ein Thema. Und so kommt es, dass zunehmend in unternehmerischen Anwendungen, in Business-Kontexten eben Spiele-Technologien eingesetzt werden. Ja, dass die sagen, wir rendern das nicht mehr mit dieser Quark-Engine, die wir da selber entwickelt haben, sondern wir nehmen einfach Unreal. Oder wir machen eine Unity-API für unsere Anwendung. Und genau um solche Dinge geht es. Game-Technologies in unterschiedlichen Bereichen. Weil ich sage meinen Studierenden auch, wenn ihr viel arbeiten wollt und wenig verdienen, ist die Spielebranche genau das Richtige. Aber dann macht ihr halt das, was ihr vielleicht machen wollt. Aber ja. In der Spielebranche sind für einen Bachelor Einstiegsgehälter unter 3.000 Euro durchaus üblich. Ja, wenn Sie jetzt bei Bosch anfangen als Bachelor und Sie verkaufen sich gut, können Sie mit 4.500 einsteigen. Das ist ein Unterschied. 1.500 Euro im Monat.
Deutlicher Unterschied.
Ja, also, genau.
Da sollte man sich vielleicht nochmal überlegen.
Ist der Unterschied, ob Sie mit Döner und Cola gerade so Ihre Miete zahlen können, ja, oder ob Sie theoretisch auch eine Familie gründen könnten. Aber viele sagen, Döner und Cola ist genau das, was ich will und Geld interessiert mich nicht. Ich möchte geile Sachen entwickeln. Und ich kann ja dann in 5 Jahren immer noch wechseln. Und ich möchte nur den Leuten eben, deswegen sage ich, ich habe die Erfahrung, ich kenne die Spielebranche. Wir haben immer versucht, gut zu bezahlen in meiner Firma, als ich noch Geschäftsführer war. Aber wir konnten natürlich nicht an die Gehälter ran, wie sie bei Bosch oder bei Daimler gezahlt werden für Leute, die gleiche Qualifikation haben. Da kann man einfach nicht konkurrieren.
Also da scheint für jeden was in der Jobwelt dabei zu sein später. Also hat auf jeden Fall Zukunft der Bereich. Ja, schön. Es war ein sehr interessantes Gespräch mit Ihnen. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich und ich hoffe, dass wir den neuen Fachbereich an der Hochschule jetzt umfangreich für euch Zuhörenden beleuchten konnten. Und schaut gerne mal noch auf der Instagram-Seite vom OG Podcast rein. Da werden wir noch ein paar Zusammenschnitte von Projekten von aktuellen Studierenden hochladen.
Ja, wir haben ja den YouTube-Kanal, den man sich anschauen kann. Wir werden natürlich dann auch auf der Werkschau zunehmend vertreten sein. Und ansonsten gilt das, was in Offenburg ja immer gilt. Es gibt kurze Wege. Ich habe mein Büro im D-Gebäude. Ich bin 3 Tage die Woche mindestens immer an der Hochschule und einfach in der Mensa mal vorbeikommen und quatschen.
Ja, also da habt ihr es. Schaut gerne mal vorbei. Sprecht den Oliver Korn gerne mal an. Und dann hören wir uns bei einer nächsten Folge wieder.
Danke. Ciao.
Tschüss.